Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Mit Katja Bigalke herzlich willkommen. Heute am 15. Mai ist es soweit. In Stuttgart beginnt der Prozess gegen 6 ehemalige Mitarbeiter des Waffenherstellers Heckler und Koch. Ihnen werden Verstöße gegen das Gesetz über die Kontrolle von Kriegswaffen und das Außenwirtschaftsgesetz vorgeworfen. Sie sollen dafür verantwortlich sein, dass tausende Sturmgewehre nach Mexiko geliefert wurden, und zwar in Unruhegegenden, in denen sie laut deutscher Gesetzeslage niemals hätten landen dürfen. Betroffen von diesem widerrechtlichen Export waren unter anderem Studenten des Lehrerseminars Ayotzinapa. Am 26. September 2014 griffen Polizisten und Kriminelle die angehenden Lehrer in der südmexikanischen Provinzstadt Iguala unter anderem mit genau diesen Waffen an. 6 Menschen kamen dabei ums Leben, 43 wurden entführt und sind bis heute wie vom Erdboden verschluckt. Wie wird der Fall in Mexiko aufgearbeitet? Wolf-Dieter Vogel berichtet.
Iguala am 26. September 2014. Polizeisirenen heulen. Blaulichter durchdringen die Nacht. Busse mit zerschossenen Scheiben versperren den Weg. Mehrere Dutzend Studenten der pädagogischen Landschule Ayotzinapa rennen durch die Straßen der mexikanischen Provinzstadt. Sie flüchten vor Polizisten, von denen sie gerade beschossen wurden. Dann sammeln sie sich auf einer Kreuzung. Wieder fallen Schüsse. 2 Studenten gehen zu Boden und bleiben reglos im strömenden Regen liegen. Auch Ernesto Guerrero Cano befindet sich in diesem Moment auf der Straßenkreuzung. Später kehrt er an diesen Ort zurück.
Genau hier haben sie 2 meiner Kumpels ermordet. Daniel Solis Gallardo und Julio César Ramirez Nava. Das passierte, als sie zum 2. Mal auf uns schossen. Schon vorher verschleppten sie den Compañero Chilango, Julio César Mondragón Fontes. Er wurde am frühen Morgen des nächsten Tages gefunden. Sie hatten sein Gesicht zerstört und ihm die Haut abgezogen.
6 Menschen sterben bei diesem Angriff von Polizisten und Söldnern der Mafia-Organisation Guerreros Unidos im südmexikanischen Bundesstaat Guerrero. Die Beamten nehmen 43 Studenten fest und übergeben sie den Kriminellen. Seither fehlt von den jungen Männern jede Spur. Heute erinnern nur noch 2 Holzkreuze am Straßenrand an die blutige Nacht. Die Studenten waren von der rund eine Stunde entfernten Schule nach Iguala gekommen. Dort hatten sie mehrere Reisebusse gekapert, mit denen sie auf eine Demonstration in die Hauptstadt fahren wollten. Das ist in Mexiko nicht ungewöhnlich. Immer wieder nehmen Gewerkschafter oder linke Gruppen auf diese Weise Busse in Beschlag, um sie für ihre Aktivitäten zu nutzen. Niemand hat damals mit dieser Reaktion gerechnet.
El objetivo de ellos era claro. Te disparaban con una intensidad la cual era lógico que querían asesinarte.
Sie wollten uns töten, das war ganz eindeutig ihr Ziel. Wir waren bereits wieder auf dem Rückweg zur Lehrerschule, als sie uns stoppten. Zuerst schossen sie auf unseren Kameraden Aldo Gutierrez. Sie trafen ihn am Hinterkopf. Wir dachten, er sei tot, doch plötzlich sahen wir, dass Aldo sich bewegte und Blut spuckte. Dann kamen Rettungssanitäter und nahmen ihn mit.
Dreieinhalb Jahre nach jener Nacht geht Aldo Gutierrez' Bruder Leonel in die Rehabilitationsklinik INR im Süden von Mexiko-Stadt. Vorbei am Tor für den Rettungswagen, den Eingangskontrollen, einem Brunnen. Er läuft durch den Hof hinauf in den 3. Stock. Dort im Zimmer 347 liegt sein Bruder.
Sie haben ihm direkt in den Kopf geschossen. Die Kugel hat den Kopf durchdrungen und die Hälfte des Gehirns zerstört. Zunächst lag er im Koma, nun liegt er wenigstens im Wachkoma. Unser einziger Trost ist, dass er selbstständig atmet. Er sieht und spricht nicht, aber er hört uns.
Die Familie lebt in einem Dorf in Guerrero, eine gute Tagesreise von der Hauptstadt entfernt. Deshalb haben die Gutierrez gegenüber dem Krankenhaus ein Zimmer gemietet. Tag und Nacht ist einer der Angehörigen bei Aldo. Leonel Gutierrez stellt sich immer wieder dieselben Fragen.
Warum hat jemand das getan? Warum hat man ihn so zugerichtet? Wir sind alle unendlich wütend.
de por qué lo hizo, por qué no los dejaron así.
Er weiß, wer für die Tat verantwortlich gemacht wird. Ein Polizist, der mittlerweile im Gefängnis sitzt. Aus den Ermittlungsakten geht hervor, dass der Beamte mit einem Sturmgewehr des Typs G36 der deutschen Waffenschmiede Heckler & Koch im Einsatz war, erklärt Rechtsanwalt Santiago Aguirre.
Y aunque por las deficiencias de la investigación,
die Ermittlungen waren mangelhaft und ballistische Untersuchungen wurden nicht vorgenommen. Deshalb können wir nicht mit absoluter Sicherheit sagen, ob die Kugel in Aldos Gehirn aus einer Heckler- und Koch-Waffe stammt. Außer Zweifel steht aber, dass in genau dieser Situation mit den G36-Gewehren geschossen wurde.
Am Morgen nach dem Angriff finden Ermittler 38 dieser deutschen Sturmgewehre im Polizeirevier von Iguala. Auf den Straßen sind zahlreiche Patronenhülsen liegen geblieben, die für diese Waffen benutzt werden. Dabei hätten die G36 nie dorthin gelangen dürfen. Die Exportbehörden schlossen Guerrero und drei weitere Bundesstaaten explizit aus, als sie die Ausfuhr nach Mexiko genehmigten. Dennoch gelangte die Hälfte von knapp 10.000 gelieferten Gewehren in genau diese Regionen. Warum aber mussten 6 Menschen sterben? Weshalb wurde Aldo Gutierrez schwer verletzt? Was ist mit den 43 verschwundenen Studenten passiert? Seit jener Septembernacht 2014 kämpfen Cano, Gutierrez und andere Angehörige der Lehramtsanwärter dafür, dass ihre Fragen beantwortet werden. Warum ermordet ihr uns, rufen sie auf Demonstrationen. Sie machen staatliche Kräfte für das Verschwinden verantwortlich. Doch bis heute bleibt ihnen die Regierung eine Antwort schuldig. Die Studenten seien in einer Bande organisiert gewesen, die mit den Guerreros Unidos im Streit gelegen habe, hieß es zunächst. Bereits 4 Monate nach dem Angriff erklärt Generalstaatsanwalt Jesus Murillo Caram den Fall für gelöst.
Sin lugar a dudas, a concluir que los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan en ese orden.
Die Studenten seien entführt, ermordet und auf einer Müllhalde verbrannt worden. Die Asche hätten die Täter in den San Juan-Fluss geworfen, erklärt der Jurist. José Luis Abarca, der Bürgermeister von Iguala, sei Mitglied der Guerreros Unidos. Er habe die lokalen Polizisten angewiesen, die Studenten festzunehmen und der Bande zu übergeben. Dann hätten die Kriminellen sie getötet. Das sei die historische Wahrheit, so Murillo Caram wörtlich. 130 mutmaßlich Beteiligte, unter ihnen Abarca, werden nach dem Angriff verhaftet. Doch die Angehörigen wollen sich damit nicht zufrieden geben. Schließlich waren auch Beamte der Bundespolizei und Soldaten im Einsatz. Außerdem hätten die Eltern zu einem Zeitpunkt Handynachrichten bekommen, als ihre Liebsten angeblich schon tot gewesen seien. Ihre Hoffnung auf die Arbeit staatlicher Ermittler geben die Angehörigen bald auf. Leonel Gutierrez.
No, la verdad que el gobierno se ha retractado mucho. No ha avanzado como debe de ser.
Die Regierung hat kaum Fortschritte gemacht und uns sehr oft angelogen. Sie hat immer wieder Aussagen selbst dementiert. Manchmal haben die Behörden neue Informationen angekündigt, aber dann haben wir sie nie bekommen. Sie bemühen sich, den Fall in die Länge zu ziehen, damit er in Vergessenheit gerät. Wir haben keinerlei Vertrauen mehr.
Die Eltern, Geschwister und Kommilitonen fordern damals eine unabhängige Untersuchung des Falls. Zugleich nimmt der öffentliche Druck zu. Auch international wird Kritik laut. Schließlich akzeptiert Präsident Enrique Peña Nieto die Forderung. Eine von der Interamerikanischen Menschenrechtskommission eingesetzte Expertengruppe recherchiert 13 Monate lang die Hintergründe des Falls.
Que hubo un control y presencia de seguridad pública. Policía ministerial, Policía municipal, Policía federal.
Im April 2016 stellen die internationalen Experten in Mexiko-Stadt das Ergebnis ihrer Arbeit vor. In aller Deutlichkeit verwerfen sie die historische Wahrheit der Strafverfolger. Physikalisch sei es nicht möglich, 43 Menschen in der angenommenen Art und Weise zu verbrennen. Zudem stellen sie klar, neben den lokalen Polizisten seien föderale und bundesstaatliche Beamte sowie Soldaten im Einsatz gewesen. Über ein gemeinsames Überwachungssystem hätten sie sich koordiniert. Der Bericht ist ein schwerer Schlag für die mexikanischen Ermittler. Er zeigt, dass die Strafverfolger entweder unfähig oder unwillig sind, den Fall aufzuklären. Im März dieses Jahres bestätigt das UN-Menschenrechtskommissariat zudem einen seit langem bestehenden Verdacht. Viele der Personen, die wegen des Angriffs im Gefängnis sitzen, sind gefoltert worden. Allein auf deren Aussagen basiert aber die These der Staatsanwaltschaft. Der Menschenrechtsverteidiger Abel Barrera resümiert:
La verdad histórica era encapsular el problema y circunscribirlo a un asunto municipal.
Die historische Wahrheit war der bequemste Weg, mit dem Verschwinden der 43 Studenten umzugehen. Sie reduziert alles auf einen Bürgermeister sowie ein paar Polizisten und Verbrecher, die Probleme mit drogensüchtigen, verrückten und kriminellen Jugendlichen hatten. Die Rolle anderer Kräfte wie des Militärs, der Bundespolizei, der Marine oder weiterer staatlicher Institutionen sollte nicht ans Licht kommen. Man wollte klarstellen, dass es keinerlei Intervention von höherer Stelle gab.
In la desaparición de los 43.
Barrera begleitet die Angehörigen der Verschwundenen seit der Nacht von Iguala. Immer wieder kommt er in das Lehrerseminar Ayotzinapa. Auf dem Gelände der Landschule treffen sich die Geschwister, Eltern und Kommilitonen regelmäßig, um ihr weiteres Vorgehen zu planen. Bilder der verschleppten Männer und Transparente erinnern ständig an das Verbrechen. Barrera kennt die Region wie kein anderer. Er ist in den verarmten Dörfern von Guerrero groß geworden. Er weiß, dass vielen Menschen hier nichts anderes übrig bleibt, als Drogen anzubauen. Mehrere Banden kämpfen um Anbauflächen und Transportrouten für Opium und Marihuana. Allein 2017 werden in dem Bundesstaat 2318 Menschen ermordet. Die Armee spiele dabei eine zwielichtige Rolle, erläutert der Leiter des Menschenrechtszentrums Tlatchi Nolan.
Das Militär beobachtet die kriminellen Gruppen, die hier um das Territorium streiten. Aber sie sind nie eingeschritten, obwohl sie eigentlich hier sind, um schwerwiegende Verbrechen einzudämmen. Also machen sie sich zu Komplizen, weil sie ignorieren, was passiert. Oder sie sind selbst Teil dieser kriminellen Struktur.
Barrera verweist auf enge Kontakte zwischen dem verhafteten Bürgermeister Abarca, einem General und der Polizei. Er hält eine Hypothese für realistisch, die bereits die Expertengruppe ins Spiel gebracht hat. In einem der gekaperten Busse könne sich Heroin befunden haben, das in die USA transportiert werden sollte. Das legen auch Textnachrichten nahe, die in Chicago ansässige Drogenbosse der Guerreros Unidos in der Tatnacht mit ihren mexikanischen Kumpanen ausgetauscht haben. So wäre zu erklären, warum Militärs, Polizisten und Abarca gemeinsam agierten. Das Vorgehen der Kriminellen sei nicht neu.
Wir reden von einem Muster des Verschwindenlassens. Da geht es nicht nur um die 43 Studierenden. Schon vor dem Vorfall in Iguala sind Menschen verschwunden.
Im Oktober 2014, wenige Wochen nach dem Angriff, macht sich auch Mario Vergara auf die Suche nach seinem Bruder. Ast für Ast kämpft er sich durch das dornige Gestrüpp. Hier in den Bergen rund um Iguala müssen die Kriminellen Tomás einst verscharrt haben. Sein Bruder gehört nicht zu den Studenten. Er wurde schon Jahre zuvor verschleppt, doch die Behörden haben Vergara nie geholfen. Der 40-Jährige ist einer von zahlreichen Menschen, die sich in mehreren Bundesstaaten selbst auf den Weg gemacht haben, um das Verschwinden ihrer Angehörigen aufzuklären. Die Aufmerksamkeit um den Ayotzinapa-Fall hat sie ermutigt.
Anfangs zogen wir mit 40, 50, ja sogar 70 Familien los, völlig ohne Schutz. Wir haben zwar immer Sicherheitsmaßnahmen gefordert, aber man hat sie uns nicht zugestanden.
Die Angehörigen gehen zunächst mit einfachen Mitteln vor. Sie suchen nach leichten Absenkungen, auf denen die Erde locker aufliegt. Dann treiben sie eine Eisenstange mit kräftigen Hammerschlägen in den Boden und ziehen sie wieder heraus. Riecht es nach verwestem Fleisch, liegt hier ein Toter. Bald werden die autonomen Suchtrupps von Forensikern, Staatsanwälten und Polizisten begleitet. Innerhalb von 3 Jahren finden sie rund um Iguala 170 Skelette. Allein während der 3-jährigen Amtszeit Abarcas werden dort mehrere hundert Menschen verschleppt. Insgesamt gelten in Mexiko über 35.000 Personen als verschwunden. Lebend habt ihr sie uns genommen. Lebend wollen wir sie zurück, rufen die Eltern der Studenten. Doch haben sie wirklich Hoffnung, dass ihre Söhne noch am Leben sind? Rechtsanwalt Vidulfo Rosales.
Hay una característica en los familiares desaparecidos.
Es gibt eine für Eltern von Verschwundenen charakteristische Haltung. Solange sie keine eindeutigen, überzeugenden, wissenschaftlich unwiderlegbaren Belege für den Tod haben, halten sie die Hoffnung aufrecht, ihre Kinder lebend zu finden. Innerhalb der großen Gruppe von 43 Eltern gibt es einige, die daran glauben und andere, die das nicht mehr tun. Aber alle müssen wissen, was mit ihren Söhnen passiert ist.
Seit 3,5 Jahren begleitet Rosales die Angehörigen auf Demonstrationen, Veranstaltungen und zur Staatsanwaltschaft. Einige seien mittlerweile schwer krank, sagt er.
Sie sind ausgebrannt, haben abgenommen und sind einfach müde. Von den 43 Vätern und Müttern sind 18 schwer angeschlagen. Einige leiden inzwischen extrem an Diabetes oder Bluthochdruck. Erst im vergangenen Monat starb Minerva Bello, die Mutter von Gerardo.
Noch immer vergeht in Mexiko kein Tag, an dem nicht von den Studenten die Rede ist. Große Rockbands wie Panteón Rococó haben ein Solidaritätskonzert in der Ayotzinapa-Schule gegeben. Auf unzähligen Mauern ist die Zahl 43 zu lesen. Bücher und Plakate erinnern an die Verschwundenen. Das Verbrechen habe weltweit darauf aufmerksam gemacht, dass in Mexiko täglich Menschen verschwinden, sagt der Menschenrechtler Barrera. Und es habe gezeigt, dass im Land die Straflosigkeit regiere, um Kriminelle zu schützen.
Das Verbrechen ist eine offene Wunde, die alle Mexikanerinnen und Mexikaner schmerzt. Es hat uns alle gezeichnet. Zugleich sind die 43 zu einem Symbol für Würde geworden. Sie setzen ein Zeichen, das uns sagt, nie wieder.
Wolf-Dieter Vogel war das über das Massaker in der südmexikanischen Provinzstadt Iguala, bei dem im Jahr 2014 43 Studierende entführt wurden, die bis heute nicht wieder aufgetaucht sind. Und 6 Menschen starben, unter anderem durch Schusswaffen aus dem Hause Heckler und Koch. Die Polizei setzte damals aber auch noch andere Waffen ein, und zwar AR-15-Gewehre von der Firma Colt Industries in Connecticut. Und damit führt der Weg auch in die USA, aus denen immerhin 70% aller Waffen stammen, die in Mexiko in kriminellen Zusammenhängen auftauchen. Zum Teil sind das Waffen, die ganz legal vom mexikanischen Staat für die Ausrüstung der Polizei importiert wurden, die dann aber in die Hände von Kriminellen gerieten. Zum Teil sind das aber auch illegal importierte Waffen, die sich nach wie vor sehr leicht über die US-amerikanische Grenze bringen lassen. NGOs, die sich der Kontrolle von Waffen verschrieben haben, fordern schon seit langem eine Korrektur der Richtlinien, nach denen Waffen in Länder wie Mexiko exportiert werden. Im Gegensatz dazu will die Trump-Administration den Waffenexport jetzt aber eher noch weiter deregulieren. In welcher Weise die USA mit 34% Marktanteil, immerhin größter Waffenexporteur der Welt, damit in Konfliktregionen direkt einwirkt und welche staatlichen Kontrollmechanismen es in den USA eigentlich gibt, darüber spreche ich jetzt mit Jeff Abramson von der amerikanischen Arms Control Association. Hallo. Hello.
Hello.
Hi. Bleiben wir vielleicht erstmal bei dem Fall Mexiko. Im letzten Jahr wurden dort 16.828 Fälle von Morddelikten mit Schusswaffen untersucht. Viele stammen aus den USA. Das sind jetzt nicht einmal die großen Waffen, die in der Exportstatistik immer auftauchen, aber sie erweisen sich doch als ziemlich tödlich. Wie wird denn dieser Handel kontrolliert im Unterschied zu den großen Waffen?
Den
großen Waffen wird halt meist mehr Aufmerksamkeit geschenkt, weil der Handel mit diesen Waffen einen viel größeren Umsatz bringt als der mit den kleineren Waffen. Die kleineren Waffen sind aber die, die in Konfliktregionen die wichtigste Todesursache darstellen. Das sind also durchaus Massenvernichtungswaffen. Der Handel mit diesen Waffen ist meist legal, ausgehandelt zwischen Staaten. Aber zwischen Mexiko und den USA gibt es natürlich auch eine Menge illegalen Handel. Die USA kontrollieren eben mehr das, was ins Land kommt, als das, was das Land verlässt.
Und wie wird denn jetzt dieser Handel kontrolliert? Also wenn wir jetzt mal auf die großen Waffen schauen. Also es gibt einmal diese Conventional Arms Transfer Policy, dann gibt es den Arms Export Control Act und dann verschiedene State Departments, die Geschäfte genehmigen. Wie muss man sich vorstellen, wieso etwas abläuft, wenn ein Geschäft mit einem Land eingetütet wird? Wie wird das kontrolliert?
So wie in Deutschland auch gibt es nationale Richtlinien, wie Waffen verkauft werden. Weil die USA der weltgrößte Waffenexporteur sind, haben sie auch das komplexeste Kontrollsystem mit unterschiedlichsten Gesetzen und verschiedenen Mechanismen, die bei Waffengeschäften greifen. Grob erklärt gibt es zwei Varianten, wie sich der Verkauf von großen Waffensystemen abspielt. Bei dem einen Szenario verständigen sich zwei Länder auf einen Deal, zum Beispiel die USA und Saudi-Arabien. Der Kongress muss über das Geschäft informiert werden und hat die Möglichkeit, bis die Waffen ausgeliefert werden, den Deal auch zu blockieren. Das passiert aber nur sehr selten. Dann gibt es ein weiteres Szenario, wenn nämlich die Firmen selbst mit einem anderen Land Geschäfte machen. Das muss auch durch den Kongress. Diese beiden Mechanismen sind die transparentesten, weil sie der parlamentarischen Zustimmung bedürfen. Daneben gibt es aber noch die präsidiale Politik. Hier hat die Trump-Administration ja gerade ein paar Richtungsänderungen vorgenommen und formuliert, mit welchem Ziel und unter welchen Prämissen Waffenverkäufe getätigt werden dürfen. Diese Richtlinie nennt sich die Combatal Arms Transfer Policy. What arms sales should be accomplishing, why we would be doing them,
and that's called the Conventional Arms Transfer Policy. Wie sieht das denn aus, wenn man mal auf die Firmen schaut? Wer sind da die großen Player und sind das dieselben, die mit großen Waffen handeln, wie die, die auch mit den kleineren Waffen handeln?
So in the global arms market, the biggest players are companies like Lockheed Martin, Boeing and Raytheon.
Die größten Player auch weltweit sind die US-Firmen Lockheed Martin, Boeing und Raytheon. Diese Firmen haben mit den kleineren Waffen eigentlich nichts zu tun. In den USA wird der Markt für Schusswaffen von anderen Firmen dominiert. Die wollen natürlich auch vermehrt international mitmischen und spielen in den regionalen Konflikten schon eine Rolle. Es ist aber eine andere Branche.
Okay. Es ist ja derzeit so, dass die meisten Waffen aus den USA, also die großen Waffen, nach Saudi-Arabien und in die Vereinigten Arabischen Emirate exportiert werden. Das sind Länder in einer ziemlich unstabilen Region und Länder, die wie Saudi-Arabien ja diese Waffen auch im Krieg im Jemen zum Beispiel einsetzen, was ja vielerorten kritisiert wird. Gibt es denn da überhaupt gar keine Einschränkungen, was solche Geschäfte angeht?
There are certainly plenty of laws in terms of what the US needs to take into mind when it
Es gibt natürlich eine Menge Richtlinien, die die USA bei Waffenverkäufen berücksichtigen müssen, allerdings auch Unstimmigkeiten. Die Regierung ist zum Beispiel der Überzeugung, dass Geschäfte mit Saudi-Arabien legal sind. Viele sind damit aber nicht einverstanden. Da herrscht eine große Sorge und weiterhin Geschäfte mit Saudi-Arabien zu machen, wird abgelehnt. Im letzten Jahr haben zum Beispiel 47 Senatoren gegen einen Deal mit Saudi-Arabien gestimmt, in dem es um Präzisionsmunition ging. Und gerade gibt es auch Gerüchte, dass ein weiterer großer Deal auf der Kippe steht. Mal sehen, ob da nun mehr Senatoren dagegen wählen. Viele empfinden die Situation in Jemen besorgniserregend und damit auch die Unterstützung von Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten, wodurch die USA ja direkt Einfluss nehmen in dem Land. Bislang hat das die Trump-Administration nicht davon abgehalten, sich da zu engagieren. Angeblich wird hinter verschlossenen Türen auch Druck ausgeübt. Aber das wirkt schon sehr unglaubwürdig, wenn man sieht, wie sich die Regierung dort aufführt.
Wenn man jetzt sieht, dass Trump parallel dazu den Atomvertrag mit dem Iran gerade aufgekündigt hat, muss man das dann nicht so interpretieren, dass die USA da indirekt eigentlich einen Krieg anheizen in der Region?
This is certainly a dangerous ratcheting up of conflict potential within the Middle East.
Das ist ganz klar ein gefährliches Anheizen der Konflikte im Nahen Osten. Der Rückzug von dem Atomdeal ist ein großer Fehler, zumal es ja keinen alternativen Plan gibt, den die Trump-Administration da in petto hätte. Das in Kombination mit der weiteren Aufrüstung der Golfstaaten, insbesondere Saudi-Arabiens und der Vereinigten Arabischen Emirate, die ja auch mit direkten Nachbarn wie Katar Spannungen haben, das ist schon ein Schlag gegen Iran. Die Möglichkeiten des iranischen Militärs sind ja speziell unter dem Embargo der letzten Jahre stark eingeschränkt worden. Wenn man nun die Nachbarländer hochrüstet, verstärkt man natürlich das Potenzial für eine extrem gewalttätige Explosion in der Region.
Wenn man jetzt sich anschaut, dass die Trump-Administration die Einschränkungen, denen der Waffenhandel unterliegt, eher lockern möchte, dabei hat das ja auch schon Obama 2014 gemacht, aber Trump legt ja nun doch den Fokus noch viel, viel deutlicher auf die heimische Wirtschaft, will hier expandieren und in diesem Bereich auch mehr Jobs schaffen. Was hat denn das für Folgen?
Es gibt viele Konsequenzen, die ich fürchte. Waffenverkäufe allein aus einer ökonomischen Perspektive zu betrachten, ist falsch. Das wird keinen internationalen Frieden schaffen. Es wird die nationale Sicherheit nicht stärken und auch nicht die Menschenrechte. Das ist aber ein Teil von Trumps Ansatz. Ihn interessiert das Maximieren von Transaktionen, ohne sich darum zu kümmern, wie Länder, in die Waffen geliefert werden, diese verwenden. Das wird langfristig das internationale System unterminieren und die Welt weniger sicher machen. Das sind die langfristigen Konsequenzen. Die Trump-Administration scheint nur kurzfristige Ziele zu verfolgen. Dabei hatten wir das schon mal in der Geschichte, dass Waffen frei flottierten und das zu mehr Konflikten geführt hat. Wir hoffen, dass sich der Kongress da mehr einbringt.
Und sieht das so aus?
Wenn man sich das Muster in den letzten Jahren anschaut und auch das letzte Jahr der Obama-Administration, scheint sich der Kongress schon mehr einzumischen. Die Zivilgesellschaft ist engagierter und es ziehen sich international ja jetzt schon Länder aus Waffenverkäufen nach Saudi-Arabien zurück, auch Deutschland. Ich hoffe, die USA verstehen die Botschaft, dass solche Geschäfte nicht das sind, was die Partner sehen wollen. Und auch wenn die Trump-Administration nicht so interessiert daran zu sein scheint, eine internationale Ordnung zu erhalten, die auf multilateralen Verträgen basiert, wird er schon irgendwann realisieren müssen, dass sein Ansatz keine Freunde, sondern Feinde schafft und dass er die globale Welt nicht allein bewegen kann.
So die Einschätzung von Jeff Bramson, einem der Sprecher von der amerikanischen NGO Arms Control Association. Auch in der Weltzeit in 2 Tagen geht es um das Thema Aufrüstung. Dann richten wir den Blick auf Russland und seine NATO-Nachbarn. Ich bin Katja Bigalke und ich bedanke mich fürs Zuhören. Tschüss und bis bald.